Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Der eine bastelt gern an seinem Bus rum, der andere bastelt gern an seinem Vielfliegerstatus rum. Die ab 21 heute über verschiedene Formen des Reisens. Wir lernen Paul und Arne kennen. Die beiden betreiben im Netz eine Seite, wo man sich über Vanlife informieren kann. Vanlife meint nichts anderes als in einem Campingbus leben und verreisen. Paul zum Beispiel hat sich einen großen Bus ausgebaut und ist damit mit seiner Freundin ein Jahr lang durch Zentralasien gereist. Was man beachten muss, wenn man sich so einen Bus kauft, wie man ihn ausbaut, das erfahrt ihr hier in diesem Podcast. Der ziemlich genaue Gegenentwurf dazu ist Moritz. Moritz gibt auch nicht so gerne viel Geld aus, dafür steckt er es aber in Luxusreisen. Hä? Wie passt das zusammen? Ganz einfach, er beschäftigt sich wahnsinnig viel mit den Vielfliegerprogrammen von Airlines, sammelt Meilen wie ein Bekloppter, eröffnet dafür Girokonten und abonniert Tageszeitungen, nur um Meilen anzuhäufen. Warum? Weil man mit Meilen sehr einfach First- oder Business-Class-Flüge bekommen kann und natürlich Übernachtungen in Luxushotels. Einziger Nachteil:
In einem Hotel kann es natürlich auch mal in einem guten Hotel ein bisschen einsam zugehen, wenn man jetzt irgendwie keine Club-Lounge hat, mit der man sich mit jemandem unterhält.
Tja. Wenn man damit leben kann, sind Luxusreisen vielleicht gar nicht mal so teuer, wie man denkt. Die ab 21 über verschiedene Formen des Reisens. Ich bin Dominik Schottner. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Ich lieb's ja, ne? Ich liebe es, Urlaub in meinem Campingbus zu machen. Ist ein bisschen eng, muss ich zugeben, aber man ist halt fast immer an der frischen Luft, ne? Man kann hinfahren, wo man will, und in manchen Ländern Europa kann man auch einfach stehen, wo man will. Man kommt an Orte, wo es keine Hotels gibt, und günstiger ist das sowieso, das Campen. Ich bin also ein bisschen voreingenommen ins Gespräch mit Paul und Arne reingegangen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Paul und Arne, beide Anfang 30, Paul aus Berlin, Arne aus Hamburg, betreiben zusammen die Community Vanlife Germany und den Blog Passport Diary. Da drin findet man so alles, was zum Vanlife wichtig ist, weil in so einem Van kann man ja nicht nur während des Urlaubs pennen, sondern wie Paul darin auch leben und reisen.
Arne lebt nicht im Bus, ich lebe im Bus seit einem Jahr ungefähr. Den Traum hatte ich schon viel länger gehabt. Das hat jetzt eine Weile gedauert, bis ich das wirklich in die Tat umsetzen konnte. Das heißt auch arbeiten und leben im Fahrzeug. Und das hat insgesamt 3 Jahre gedauert bei mir.
Arne, was machst du mit dem Bus?
Also bei mir ist das noch nicht so, dass ich im Bus lebe. Das ist wahrscheinlich bis auf Weiteres auch nicht der Plan. Ich bin Vater einer 6-jährigen Tochter und habe dementsprechend Verpflichtungen, bin hier in Hamburg verwurzelt, aber baue mir nebenbei meinen Bus aus und bin eben von der Grundidee, so einen mobilen Wohnraum zu haben, einfach begeistert und interessiere mich dafür, damit dann Wochenenden und Urlaube zu verbringen.
Wo sind eure jeweiligen letzten Reisen hingegangen?
Ich bin jetzt ein Jahr unterwegs gewesen, 40.000 Kilometer insgesamt. Ich bin einmal nach Sibirien gefahren und dann runter über Kasachstan nach Tadschikistan über den Pamir Highway, dann im Iran und dann wieder Richtung Europa.
Und du warst nicht alleine?
Nee, zusammen mit meiner Freundin habe ich das gemacht.
Und ihr seid immer noch zusammen?
Wir sind immer noch zusammen.
Das ist schön zu hören, weil das ist eine anstrengende Reise, ne? Du hast einen relativ alten Bus. Der ist wie alt?
Der ist jetzt 32 Jahre alt. Auch nicht unbedingt groß. Das Größte, was ich mit meinem normalen Führerschein fahren darf, 3,5 Tonnen. Da drin zu wohnen, zu zweit, wird, glaube ich, so ein bisschen überschätzt, dass es anstrengend wäre. Es ist nicht anstrengend. Nee. Wir haben uns gut verstanden die ganze Zeit und wir sind ja, wie wir gerade schon gesagt haben, immer noch zusammen.
Arne, wo warst du zuletzt mit deinem, was hast du überhaupt für ein Auto?
Es wird jetzt ein Sprinter, Baujahr 98. Die letzte Tour war aber tatsächlich das geliehene Wohnmobil meiner Eltern. Und damit habe ich mich schon auch quasi infiziert. Ich bin mit meiner Freundin zusammen durch Frankreich gefahren, knapp 2 Wochen. Und spätestens danach stand für mich fest, okay, ich muss auch einen Bus haben, weil mich das selbst ausbauen und selbst gestalten reizt. Und jetzt ist noch der Status quo Ausbau im Schnelldurchlauf sozusagen, weil der nächste Urlaub nach Schweden unmittelbar bevorsteht.
Kann ich nur empfehlen. Schweden ist ja, man darf überall stehen. Ist das für euch das, was den Reiz ausmacht, dass man einfach jede Nacht woanders pennen kann? Oder was ist der Reiz für euch am Vanlife?
Ich glaube, das ist genau das. Ich bin sehr selbstbestimmt in meiner Art des Reisens. Niemand gibt mir Vorschriften in dem Sinne, höchstens mal ein Visa. Aber ich kann überall stehen und gerade in den Regionen, wo ich jetzt immer unterwegs war, also eher in den Osten, dort ist es auf jeden Fall gar kein Problem. Da gibt es auch gar keine Campingplätze oder irgendwas dergleichen.
Also ich kann mich dem nur anschließen. Wenn ich jetzt an den, wie gesagt, zurückliegenden Frankreich-Urlaub denke, dann haben wir, also das höchste der Gefühle waren halt offiziell ausgeschriebene Stellplätze, aber wir standen mit Blick auf den Atlantik und das war einfach der Hammer. Das krasse Gegenteil war mal ein Campingplatz, wo man so eine Parzelle hat und man schaut quasi aus dem Fenster in das Fenster des Nebenmanns. Und das ist halt gruselig und grausam und wahrscheinlich auch so der Unterschied zu dem ja, quasi alten Camping, was man so aus dem Rentnerumfeld jetzt blöd gesagt kennt.
Wie seid ihr überhaupt zum Vanlife gekommen?
Bei mir war das tatsächlich der besagte Urlaub, dass es sich mehr zufällig ergeben hatte, irgendwie mit dem Wohnmobil ausleihen, einfach weil eben die Möglichkeit bestand. Das war vergangener Sommer quasi.
Also du bist noch gar nicht so lange dabei eigentlich?
Nee, gar nicht. Also eigentlich habe ich selbst das aufgebaut, was ich mir zum Start gewünscht hätte, nämlich einfach ein Netzwerk, wo ich die Möglichkeit habe, Leute zu treffen, mich auszutauschen und um ja, quasi die bestmöglichen Lösungen für verschiedenste Ausbaufragestellungen zu finden beispielsweise.
Paul, bei dir war das ja auch so, dass du eigentlich gar keine Ahnung hattest, ne, als du zum Vanlife gekommen bist von der ganzen Thematik, oder?
Bei mir ist es so, ich bin schon immer ein Campingkind gewesen. Also meine Großeltern sind schon, als ich klein war, mit mir, mit ihrem großen Caravan rumgefahren durch Europa. Also der Background ist schon da, aber vom Ausbau selbst hatte ich auch wie die meisten, die sowas machen, beim ersten Mal auch keine Ahnung. Da musste ich mich auch erstmal belesen, was das betrifft. Und wie Arne auch gerade schon gesagt hatte, ist natürlich schön, wenn man andere Menschen hat, die das vielleicht schon mal durchgemacht haben, diesen Prozess, weil so ein Ausbau, der passiert auch nicht in irgendwie 3-4 Tagen, sondern der passiert in 3-4 Monaten oder auch mal in einem Jahr. Also mein Ausbau, den ich jetzt in meinem Fahrzeug habe, der hat 9 Monate gedauert.
Am Stück hast du dich nur 9 Monate mit deinem Ausbau beschäftigt?
Man muss sagen, ich habe damals auch noch einen normalen Job gehabt. Also das heißt auch, dass ich unter der Woche im Büro gesessen habe und am Wochenende dran gearbeitet habe und immer abends.
Was ist jetzt dein Job?
Mein Job ist Reisen.
Geil! Man sieht dich auf deinem Instagram-Account zum Beispiel einmal im Führerhaus sitzen mit dem MacBook. Und was machst du dann da in der Zeit?
Ich habe vor 2-3 Jahren angefangen, mich mit dem Bloggen zu beschäftigen, habe Bücher geschrieben in dem Zusammenhang und schreibe auch jetzt gerade wieder ein Buch. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ich brauche nur meinen Computer und Internet und kann von überall aus in der Welt arbeiten.
Und die Community am Laufen halten.
Das ist natürlich auch essentiell.
Was sind da für Leute?
Wir haben hier gerade in Hamburg ein Treffen gehabt. Also da sind Leute bei, gerade eben 20, die ihren Bulli zum Teil mit 2 Jungs zusammen ausgebaut haben und damit einfach jedes Wochenende zum Kiten unterwegs sind. Das sind Familienväter oder beziehungsweise ja kleine Familien, Leute mit Kind. Also quasi eigentlich jeden Alters irgendwie kunterbunt mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und auch unterschiedlichen Fahrzeugen eigentlich.
Wir reden heute übers Reisen, welche Arten von Reisen es gibt. Und ich folge bei Instagram vielen Accounts zum Thema Vanlife. Da sind dann meistens schöne junge Amis zu sehen oder auch Australier. Oft sind es schöne junge Paare, ja, die Fotos von den geilsten Orten der USA posten. Zum Beispiel sie am Grand Canyon oder gerne auch beim Frühstück des warmen Porridge mit Erdbeeren in der natürlich hammerstylischen Küche ihres selbst ausgebauten Campingbusses. Was man meistens auf diesen Fotos nicht sieht, wie so oft auf Instagram, wie viel Arbeit es macht, so einen Bus auszubauen. Paul und Arne von der Vanlife Community Deutschland haben sich leere Busse und Transporter ausgebaut und Paul rät deswegen allen, die das auch machen wollen, Leute, geht erstmal surfen.
Das Einfachste ist, man schaut einfach im Internet nach. Das tut, glaube ich, jeder als allererstes, um einfach mal die Preise zu checken und zu gucken, was gibt es überhaupt am Markt. Dann gibt es Auktionen, an denen man teilnehmen kann. Da gibt es gerade alte Feuerwehrfahrzeuge oder auch größere LKWs. Aber ich habe mein Fahrzeug bei eBay Kleinanzeigen gefunden.
Und wie viel muss man da so ungefähr einpreisen?
Da streiten sich die Geister, würde ich mal sagen. Also ich habe mein Fahrzeug für etwas über 1000 Euro gekauft. Das ist ein alter Mercedes-Bus aus den 80er Jahren. Es gibt andere Leute, die möchten gerne einen T3 haben oder einen T4.
Einen klassischen Bulli?
Genau, einen klassischen Bulli, wo die Preise natürlich schon ein bisschen höher sind, weil die mehr gefragt sind. Da startet es dann bei 5.000, 6.000, 7.000 Euro.
Und dann für den Ausbau, wenn man jetzt einen nackigen sich kauft, was ist so das Minimum, was man braucht? Jetzt, wenn man davon ausgeht, dass man nicht nur einfach nur eine Matratze reinschmeißt.
Ich glaube auch, dass die Matratze schon vollkommen ausreicht, auch um damit um die Welt zu fahren. Ich habe unterwegs Leute getroffen, die das auch genau so gemacht haben und die damit super glücklich waren. Alles, was so ein Ausbau inne hat, ist eigentlich purer Luxus in dem Zusammenhang. Man braucht es nicht wirklich. Aber wenn man längere Zeit unterwegs ist, ist es eigentlich ganz schön, wenn man eine Küche hat, wenn man vielleicht auch ein Bad eventuell hat und halt ein richtig gemütliches Bett in dem Zusammenhang. Das ist natürlich top.
Und du hast jetzt schon vorhin gesagt, wie lange du gebraucht hast, ein Dreivierteljahr. Wie viel ist in dem Dreivierteljahr von deinem Konto verschwunden?
Das sind, ich habe es ausgerechnet, etwa für den Ausbau 3.700 Euro gewesen.
Und dafür hast du bekommen eine Küche, ein Bad?
Ich habe für das Geld bekommen ein Bett mit 2 Plätzen, ein Dachzelt oben, um nochmal 2 Leute mitnehmen zu können, eine Solaranlage, eine vollwertige Küche, einen Gastank und alles, was so dazugehört in so einem Fahrzeug.
Das ist ja also insgesamt, sagen wir mal, ein bisschen großzügig überschlagen, sind wir ungefähr bei 6.000 mit so ein paar Gebühren irgendwie noch dabei, oder?
Ja, 5.000 fürs Fahrzeug und Ausbau bei mir und kann man dann nochmal TÜV etc. draufrechnen.
Also das ist eigentlich eine Größenordnung, die man sich vielleicht ganz gut leisten kann, ne? Weil es ist jetzt nicht die 30.000 oder 40.000, die man vielleicht für einen ausgebauten Bulli zahlen muss. Aber man muss halt selber anpacken. Wo hast du dir die Skills hergeholt?
In meinem Zusammenhang ist es so, ich habe mich einfach im Internet belesen. Ich habe Freunde gefragt, ich habe einfach geguckt, was es alles so gibt. Die Recherchezeit war unglaublich aufwendig, auch in dem Zusammenhang, weil ich ja auch bei Null gestartet bin. So wie die meisten anderen natürlich auch.
Und Werkzeug?
Werkzeug hatte ich.
Ja.
Also im Endeffekt brauchst du einen Akkuschrauber, eine Stichsäge, vielleicht eine kleine Kreissäge, eine Handkreissäge und damit kommst du schon unglaublich weit.
Und jetzt kannst du dem Arne helfen, seinen Bus auszubauen. Arne, was planst du?
Tatsächlich setze ich gerade meinen Ausbau, der vielleicht zur Hälfte abgeschlossen war, was so den Rohbau und alles betrifft, nochmal wieder um. Das ist einfach dem geschuldet. Ich bin gestartet mit gewissen Vorstellungen und nach dem ersten Wochenende unterwegs habe ich entschieden, okay, ich möchte das Bett doch anders haben. Und tatsächlich habe ich dann das Bett, wie ich es gebaut hatte, wieder auseinandergebaut, nochmal umgebaut und bin jetzt mit dem, wie ich es jetzt mache, viel zufriedener schon, dass ich so Sitzbänke habe und eine Sitzgelegenheit mit dem Tisch davor. Und ich merke schon, wie viel schneller das geht, wenn man also einen Plan hat und eine Vorstellung hat, was es mal werden soll. Das macht also einen unheimlichen Vorteil aus.
Hm. Ihr habt ja beide nicht so ganz kleine Autos. Paul, du hast so einen relativ, ich würde sagen, großen Mercedes-Bus. Anne, du hast einen Sprinter, das sind deutlich größer als ein Golf zum Beispiel. Wo stellt ihr die ab?
Ich kann mein Fahrzeug überall abstellen im Endeffekt, da, weil ich lebe in meinem Fahrzeug. Das heißt, ich stelle es in der Stadt ab, oder ich stelle es auf dem Land ab. Steht natürlich dadurch auch immer draußen. Man muss es auf jeden Fall auch pflegen. Aber das mit dem Platz ist in meinem Fall jetzt nicht unbedingt das Schlimme.
Weil du ein H-Kennzeichen hast und in die Innenstadt reinfahren darfst?
Richtig.
Das sieht bei mir ein bisschen anders aus. Ich wohne in Hamburg, ziemlich zentral. Die Straße ist zwar eine Einbahnstraße, aber da ist die Parkplatzsituation sehr übersichtlich, möchte ich mal sagen. Das bedeutet also, mein Ausbau ist alleine schon deswegen immer eine Herausforderung, weil ich immer lauern muss auf eine Parklücke, um das Auto möglichst dicht ans Haus zu bekommen, um dann aus dem Keller ein Kabel ins Bus legen zu können. Weil ein Akkuschrauber ist gut, aber ein Kabel zu haben für eine Bohrmaschine und Co. ist dann schon ein bisschen besser. Also da ist schon nicht ganz einfach, den halt hier immer unterzubringen. Aber das ist jetzt noch gerade dem Ausbau ein bisschen geschuldet, dass ich also die Nähe zum Haus dann suche gerade.
Vanlife. Zu Hause gibt es halt auch ein paar Probleme dann gerade, wenn man wie Arne noch eine Wohnung in der Stadt hat und noch nicht wie Paul im Campingbus lebt. Gibt auch noch ganz andere Arten zu verreisen, also wirklich ganz andere Luxusreisen zum Beispiel. In einer halben Stunde hören wir Moritz, der betreibt auch wie Paul und Arne eine Community, aber eine ganz andere. Er erklärt dann nämlich, wie man mit dem Geld für ein Economy Class Flugticket, Business oder sogar Erste Klasse fliegen kann.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Paul und Arne, die beiden Campingbus-Enthusiasten, haben wir vorhin gehört. Sie bauen sich Busse selber aus und versuchen dabei natürlich nicht so wahnsinnig viel Geld auszugeben. Und genau das verbindet sie mit Moritz. Der versucht auch nicht so viel auszugeben, aber die Relationen bei ihm sind ein bisschen andere. Er steht nämlich auf Luxusreisen. Und weil er mit Nachnamen nicht Ton und Taxis heißt oder nicht Trump oder nicht Hilton, musste er sich ein bisschen was einfallen lassen. Und da hat er eine Passion entwickelt, die teilt er mit nicht so wahnsinnig vielen Leuten. Er versucht nämlich, Vielfliegerprogramme der Airlines so auszunutzen, dass er mit Meilen, Business oder First Class fliegen kann und in Luxushotels absteigen kann und wenig bis gar nichts dazu zahlen muss. Darüber berichtet er auch auf seiner Seite reisetopia.de und jetzt auch bei uns. Wie kam er denn dazu, sich für diese Art des Reisens zu interessieren?
Bei mir kommt es durchaus auch ein wenig von meinem Vater. Also der hat die Möglichkeit gehabt, mit relativ günstigen Nächten, sage ich mal für 70 bis 120 Euro, sich dann eine Freinacht in irgendwelchen 1.200, 1.500, 2.000 Euro Hotels zu gönnen. Und da hatte ich eben auch mal die Möglichkeit, da reinzuschnuppern und hatte dann auch als, ich sag mal, junger Erwachsener, gerade in meinem Studium, die Gelegenheit, das auch ein wenig auszunutzen. Und habe dann zum Beispiel, das ist immer eine ganz schöne Anekdote, in Berlin 5 Nächte in einem Hotel für 70, 80 Euro verbracht und habe dafür dann eine Freinacht bekommen und das habe ich ein paar Mal gemacht. Die Freinächte habe ich dann in einem Hotel in Südafrika, so einem Safari-Hotel, eingelöst mit eigener Villa und eigener Betreuung, so vielen Safari-Ausflügen am Tag, bis sonst 1.000, 2.000, 3.000 Euro die Nacht kostet. Und das habe ich mir eben für, was weiß ich, 250 Euro Ausgaben gönnen können. Und spätestens seitdem, was für mich eben so diese Luxusreisen zum kleinen Geld, das ist ganz meine Welt. Und das habe ich seitdem sozusagen versucht, immer weiter zu perfektionieren.
Wie oft bist du denn unterwegs?
Also ich habe in meiner Beschreibung auf Reisetopia immer so schön stehen, dass ich 100 Mal im Jahr im Flugzeug sitze. Das habe ich zum Glück im letzten Jahr und diesem Jahr nicht mehr ganz erreicht, weil ich auch sehr viel... Naja, also man muss ganz ehrlich sein, also über 100 Mal zu fliegen, der Aufwand, der, man ist ja früher am Flughafen, man ist danach noch die Abreise. Das ist wirklich anstrengend. So gerne ich reise, also ich sag mal 50 Flüge im Jahr würden mir auch reichen, aber ich bin sicherlich trotz allem noch vielleicht 150 Tage bis 200 Tage im Jahr unterwegs.
Okay. Wie kannst du dir das eigentlich alles leisten? Du bist sonst freiberuflicher Werbetexter. Bist du so gut im Geschäft, dass du dir das die ganze Zeit leisten kannst? Oder kommt jetzt genau sozusagen der Kern eures Unternehmens sozusagen raus, dass ihr das ja eigentlich für gar nicht so viel Geld macht?
Genau. Wir zeigen wirklich ein bisschen, dass es auch mit kleinem Budget möglich ist und dass man nicht unendlich viel verdienen muss, um sich wirklich was gönnen zu können. Damit zeigen wir eben auf Reisetopia, dass das durchaus auch funktioniert, wenn man, ich sag mal, 300 Euro im Monat für Reisen zur Seite legt und das aufs Jahr gerechnet, dass man sich davon wirklich auch was Schönes gönnen kann. Wir geben auch nicht 500 Euro die Nacht für ein Hotel aus oder 3.000 Euro im Flug, sondern machen eben das wirklich mit kleinem Budget, sag ich mal.
Was war denn das schlimmste Erlebnis, trotz super Vorbereitung?
Ich war in Indien vor gerade 3 Jahren und hatte wirklich eine schöne Rundreise zusammengebaut mit verschiedenen Hotels. Und wir predigen auch den Aspekt, dass es immer sinnvoll ist, das selber zu organisieren, um weniger zu bezahlen und jeweils die einzelnen Bausteine, die eigenen Hotels etc. zu suchen. Und ich hatte mir das alles schön zusammengebucht und saß dann in einem indischen Zug, auch in der First Class, in Anführungszeichen, was natürlich in Indien jetzt nicht die Welt ist. Und wir fuhren 7 Stunden mit dem Zug nach Agra und bevor wir ankamen, mussten wir umdrehen und dann gab es lange Unklarheit und fuhren 7 Stunden später dann wieder die komplette Strecke zurück und waren einen ganzen Tag später wieder in der Stadt und ich hatte natürlich die gesamte Planung für die Hotels der nächsten Tage und musste neue Flüge buchen etc. und kam zum Beispiel auch nie, wo ich eigentlich hin wollte, zum Taj Mahal.
Aber die Spontanität ist dann ja futsch, wie man an dem Beispiel jetzt sieht, ne?
Das kommt ganz drauf an. Ich bin vielleicht ein bisschen zu wenig spontan, um jetzt wirklich zu sagen, ich plane alles last minute. Aber eigentlich ist es so, ich könnte jetzt sagen, ich habe jetzt zum Beispiel 350.000 Meilen bei Miles & More auf meinem Konto. Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne morgen in der First Class nach New York fliegen, dann kann ich mir für morgen ein First Class Ticket nach New York kaufen und das kostet dann eben nicht 8.000 Euro wie normal, sondern das kostet mich dann 100.000 Meilen, die vielleicht einen Wert von 1.000 bis 2.000 Euro und nochmal ein bisschen an Steuern mitgebühren. Aber diese Spontanität wäre sofort da. Die Meilen und Punkte ermöglichen es eigentlich viel spontaner zu reisen. Nur, das muss man halt auch mögen und ich bin da vielleicht ein bisschen zu sehr der Planungsfanatiker, um wirklich zu sagen, ich mache das gar nicht. Aber die Möglichkeit besteht.
Moritz, könntest du dir vorstellen, entweder mit dem Rucksack oder mit einem ollen VW-Bus durch die Gegend zu reisen?
Ich dachte mir schon, dass die Frage noch kommt. Naja, also ich würde mal so sagen, ich habe in meinem Leben auch schon ein paar nicht ganz so luxuriöse Reisen gemacht, aber heutzutage muss ich ehrlich gesagt sagen, es wäre wahrscheinlich nicht mehr meine Welt, mit einem Rucksack durch die Gegend zu reisen. Und da unterscheide ich mich aber auch wieder ein bisschen so von meinen Kollegen. Also Jan und Moritz sind teilweise zwischendurch nach einem Luxushotel in der nächsten Nacht einfach mal wieder in einem Hostel.
Wieder mit den normalen Leuten in Kontakt zu kommen?
Genau, und gerade Jan sagt immer so schön, dass er auch gerne einfach mal im Hostel mit Leuten spricht, die einfach eine ganz andere Welt predigen. Und wir sind auch alle ja eher, ich sag mal, weil wir so viel reisen, auch sehr weltoffen und kennen uns mit vielen verschiedenen Kulturen aus und finden es auch wirklich mal schön, immer auch mal andere Leute kennenzulernen, die auch eine ganz andere Art des Reisens predigen. Und ich meine, so schön Luxusreisen sind, da müssen wir auch ganz ehrlich sein, in einem Hotel kann es natürlich auch mal in einem guten Hotel ein bisschen einsam zugehen, wenn man jetzt irgendwie keine Club-Lounge hat, mit der man sich mit jemandem unterhält. Da hat natürlich auch, ich sag mal, dieser Community-Faktor, den man jetzt im Hostel hat und den man vielleicht auch bei einer Rucksackreise hat, durchaus auch seine Vorzüge.
Ich muss sagen, ich bin noch nie Business oder First Class geflogen. Ne? Ich habe auch erst einmal in meinem Leben in so einem richtig teuren Hotel gepennt und das auf Einladung. Ich kann also sagen, dass Luxusreisen in meinem Leben bisher nicht so wirklich stattgefunden haben. Möglicherweise auch, weil sie mich ja nicht so richtig ansprechen. Ja? Ich schlafe lieber in meinem VW-Bus irgendwo. Moritz, freier Werbetexter, 24 Jahre alt, der betreibt mit seinen Kumpels die Seite reisetopia.de und da gibt er Tipps, wie man mit normalem bis sagen wir leicht erhöhtem Budget Luxusreisen machen kann. Kleiner Spoiler, der Weg führt über Flugmeilen.
Wenn man ganz normal anfängt, das ist natürlich so, dass man sich zuerst mal, ich sag mal, ein Vielfliegerkonto aufmachen muss. Und das wäre zum Beispiel immer mein erster Schritt, dass ich sage. Und dann ist es, sobald man das Konto hat, kann man sich sozusagen die richtigen Strategien überlegen, wie man jetzt schnell an Meilen kommt. Und das ist in Deutschland zum Beispiel viel einfacher, als viele denken würden. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit gezeigt, erst ich glaube gestern wieder, wie man jetzt für 900 Euro direkt zu einem Business-Class-Freiflug kommt. Das kann sozusagen jeder machen. Man hat das Konto eröffnet, dann hat man zum Beispiel noch ein Payback-Konto, das kann man mit seinem MyFlyMore-Konto verknüpfen. Und dann eröffnet man ein Girokonto, beantragt drei Zeitschriften und beantragt eine Kreditkarte. Das klingt jetzt ein bisschen kurios, das verstehe ich. Warum? Weil warum machen wir das? Aber es entstehen kaum Kosten und man bekommt aber gleichzeitig so viele Meilen oder Punkte, die man dann wieder für Freiflüge einlösen kann, dass man ganz einfach und schnell bei einem Business-Class-Freiflug, ohne jetzt viel Geld oder viel Zeit investiert zu haben. Und das ist so ein bisschen immer der Beginn, dass sich da ein bisschen einarbeitet. Dann kommt man da wirklich schnell hin. Aber man muss auch der Fairness halber dazu sagen, das Ganze ist immer auch gewissermaßen etwas langfristigeres Projekt. Man kann nicht dann morgen einen Freiflug buchen. Man muss sich da tatsächlich dann zumindest mal ein paar Wochen warten, bis die ganzen Punkte und Meilen wieder gut geschrieben werden. Und wer auch wirklich langfristig viel davon haben will, also wirklich langfristig immer mal wieder jeden Urlaub in der Business Class oder in der First Class zu machen und wirklich immer wieder in Luxushotels absteigen zu können zum Preis von, ich sag mal, normalen Hotels, der muss es tatsächlich auch ein bisschen intensiver und mal einmal die Woche verfolgen und sich auch immer wieder die neuesten Angebote angucken, um irgendwie schnell und günstig an Meilen zu kommen. Und so kann man dann eine langfristige Strategie aufbauen.
Das heißt aber, du hast ganz viele Zeitschriften-Abos, die du gar nicht alle nutzen kannst, einfach nur damit du einen Haufen Meilen bekommst. Und du hast 15 Girokonten, die du auch nicht alle brauchst, weil du dafür Meilen bekommst.
Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber also mit Konten und Kreditkarten ist natürlich ein bisschen schwierig. Da muss man zumindest die Schufa bedenken und kann jetzt nicht ganz blind so viel abschließen, wie man will. Und auch bei den Zeitschriften etc. gibt es natürlich Beschränkungen. Aber es ist an sich wirklich so, dass wir viele Zeitschriften, aber man muss auch an andere verschenken oder über die Freundschaftswerbung Kreditkarten beantragen und solche Dinge, die wir jetzt, ich sag mal, konkret nicht zwingend brauchen würden. Ja. Wir machen das wirklich so, wir zeigen den Leuten nicht nur, wie sie über Flüge billig an Meilen kommen, sondern eben, wie sie auch über, was weiß ich, tägliche Ausgaben im Supermarkt etc. an Meilen kommen. Und ich sag mal so, viele Sachen davon sind sicherlich sinnvoll und bringen den Leuten auch was, die wirklich die Sachen, wie zum Beispiel in Zeitschrift lesen oder die sowieso bei Rewe einkaufen und dann da noch wirkliche Punkte bzw. Meilen mitnehmen. Aber es gibt auch sicherlich Sachen, es gibt gerade bei uns sicherlich auch viele Leser, die wirklich viele Meilen und Punkte sammeln, nur dadurch, dass sie Sachen abschließen, die sie eigentlich überhaupt nicht brauchen, nur weil sie eben so billiger an Meilen kommen. Also man schließt sozusagen eine Zeitschrift ab, die kostet weniger als die Meilen wert sind, die man im Gegenzug bekommt. Und dann ist es natürlich auch egal, ob man die Zeitschrift auch braucht oder nicht.
Du bist da ja sehr freizügig, was deine Daten angeht. Du verknüpfst dieses Konto mit jenem Konto und gibst alle möglichen Daten preis, nur um am Ende auf deinem Konto ganz viele Meilen zu haben. Hast du da keine Bedenken, dass deine Daten da möglicherweise genau wie du um die Welt reisen?
Das ist natürlich gewissermaßen, ich sage mal so schön, ein Trade-off. Also ich meine, ein Loyalitätsprogramm, ob das jetzt Payback ist oder ob das jetzt ein Vielfliegerprogramm wie MyFlyMore ist, lebt natürlich davon, dass sie deine Daten verkaufen. Und man muss sozusagen damit, wenn man sich entscheidet, diese Meilen- und Punkte-Thematik aufzugreifen, man muss damit zurechtkommen, dass man viele Daten preisgibt und dass man auch sich selber sozusagen ein bisschen zu einem gläsernen Kunden macht. Und deshalb sage ich auch immer, bei uns geht es im Prinzip immer ein wenig darum, das System zu schlagen. Also natürlich will das Vielfliegerprogramm mit den Daten aus dir mehr Ertrag rausholen. Die Vielfliegerprogramme machen alle sehr viel Geld und verdienen auch gut Geld, zum Beispiel MyFlyMore, als du selber als Nutzen daraus ziehst. Und unser Motto ist ein wenig, den Leuten zu zeigen, wie sie aus diesen Loyalitätsprogrammen so viel rausholen, dass sie den, ich sag mal, Verlust, den sie durch den Datenverkauf in Anführungszeichen haben, auch wieder reinholen. Und diesen Trade-off muss man einfach eingehen, wenn man davon profitieren will.
Jetzt darfst du uns noch freiwillig zum Schluss verraten, wohin deine nächste Reise geht. Weil wenn du zweimal in der Woche fliegst, dann müsste es ja diese Woche rein theoretisch nochmal irgendwo hingehen.
Ende Juni haben wir tatsächlich als Reisetopia, also als gesamte Redaktion, ein Meeting auf Bali, wo wir alle in verschiedenen Business- und First-Class-Produkten hinfliegen, die wir eben über Meilen und Punkte gebucht haben. Und ich meine, da freuen wir uns natürlich alle schon drauf. Aber das ist sozusagen auch das perfekte Beispiel dafür, wie es mit Meilen und Punkten gut geht. Und wer natürlich Lust hat, kann sich da ein bisschen reinklicken in den nächsten Wochen.
Ist vielleicht auch die umweltverträglichere Alternative, das am Computer von zu Hause aus zu verfolgen. Moritz fliegt gerne Business oder First Class und übernachtet dann in Luxushotels, nicht weil sein Konto fast platzt vor Kohle, sondern weil er viele Meilen bei Vielfliegerprogrammen sammelt und die müssen ja irgendwie weg und zwar nicht nur für Entsafter oder irgendein überflüssiges Topfset. Welche Reiseform findet ihr gut? Luxusreisen oder doch lieber reduziert im Campingbus? Haben wir euch gefragt auf Facebook. Aktueller Stand: 2/3 für den Bus, 1/3 nur fürs Luxushotel.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.